In Deutschland diskutieren wir darüber, ob wir 18-Jährigen irgendwie einen Brief schicken dürfen, wo sie dann verpflichtet werden, Fragen anzukreuzen von 1 bis 10, ob das nicht schon zu viel ist. Und da ist halt völlig klar, ey, da macht die ganze Gesellschaft mit, da haben die jährlich ihre Alarmübungen, die funktionieren auch im Vergleich zu bei uns. Also da ist es halt, da schaut man dich an wie ein Auto, wenn du sagst, hä, was wollen wir uns überhaupt verteidigen? Wir können halt diese Probleme der Zukunft können wir nicht in verschiedenen Schubladen lösen, sondern halt wir müssen in den Kleiderschrank rein, alle zusammen Wildkleider reingeschmissen und nicht mehr irgendwie unsere kleinen Blasen, sondern die eben sprengen und miteinander zu tun haben. Und vor allem halt bei der Debatte um die Wehrpflicht zum Beispiel, da sehe ich halt tiefe Gräben zwischen Jung und Alt. Du hast halt Alt, die sagen, so jetzt seid ihr mal dran, wir haben unsere Arbeit gemacht, jetzt los mit euch. Und dann Jungen, die halt aber nach oben schauen und sagen, ja, ihr habt uns diesen Scherbenhaufen hinterlassen und wir müssen es jetzt auskehren. Sicherheit ist halt nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und Sicherheit ist nicht alles, aber alles ist irgendwie nichts ohne Sicherheit.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gender Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist David Mattei. Er war 15 Jahre Soldat bei der Bundeswehr, zuletzt als Jugendoffizier im Rang eines Hauptmanns. Heute erreicht er mit seinen Erklärvideos zu Sicherheitspolitik, Bundeswehr und geopolitischen Entwicklungen auf Social Media ein Millionenpublikum und gehört zu den bekanntesten Stimmen, wenn es darum geht, komplexe sicherheitspolitische Zusammenhänge verständlich zu erklären. Mit seinem Buch »Deutschland ist es wert« beschäftigt er sich aber nicht nur mit Verteidigung und militärischer Stärke, sondern vor allem mit der Frage, warum Freiheit, Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt für viele Menschen so selbstverständlich geworden sind und weshalb Deutschland sich oft so schwer damit tut, eine positive Beziehung zu sich selbst zu entwickeln. Ich wollte von ihm wissen, warum es vielen Menschen an einer emotionalen Bindung zu unserem Land fehlt, wie sich der Blick auf die Bundeswehr seit der Zeitenwende verändert hat, weshalb wir uns mit Themen wie Wehrpflicht und Verteidigungsbereitschaft so schwer tun und welche Rolle künstliche Intelligenz künftig in der Kriegsführung spielen wird. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber David, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über dein Buch zu reden, um über Deutschland, über Demokratie, Verteidigung, das fehlende Wir-Gefühl und alles, was damit zusammenhängt, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Daniel. Freue mich, hier zu sein. Du hast super bequeme Stühle.
Das freut mich sehr. Ich fange vielleicht mal vermeintlich einfach, aber trotzdem komplex an. Der Begriff Freiheit ist ja irgendwie immer so ein bisschen abstrakt, wenn man sie nie nicht hatte. Also in dem Moment, wo ich immer in Freiheit lebe, weiß ich ja gar nicht, Freiheit irgendwie zu schätzen und habe eigentlich gar kein Gefühl dafür, was es bedeuten würde, keine Freiheit zu haben. Jetzt hast du ja quasi familienbiografisch da durchaus mit deinem Vater, der aus Rumänien geflohen ist, durchaus so ein bisschen Anhaltspunkte, vielleicht mehr als der Durchschnittsdeutsche. Aber wann ist dir eigentlich so richtig bewusst geworden, dass du Freiheit hast und dass die gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir alle immer glauben?
Als kleiner Junge hat mir mein Vater recht früh dann von Freiheit erzählt und ich erinnere mich noch, dass ich halt nie verstanden habe, was es bedeutet. Und du hast es sehr schön beschrieben. Ist halt so ein abstrakter Begriff, aber der löst bei Chantal in der letzten Reihe halt nichts aus im Kopf. Es ist halt irgendwie, wir zitieren das Grundgesetz und für diese Freiheit lohnt es sich irgendwie Deutschland zu verteidigen, aber das ist halt, das sind keine Bilder im Kopf. Und das ist auch etwas, was ich dann versuche, in meinem Buch zu transportieren, eben solche Bilder zu schaffen. Und unter anderem ist eins dieser Gesichter für Freiheit eben mein Vater, der mir von früh auf schon seine Fluchtgeschichte erzählt hat. Damals groß geworden, aufgewachsen im Warschauer Pakt und die Familie wurde unter dem kommunistischen Regime verfolgt. Und dann mit Anfang 20 hatte er ein Schleuserticket nach draußen bekommen und hat sich als Nichtschwimmer mit einem defekten Schlauchboot mit noch ein paar anderen Männern auf dem Weg über die Donau gemacht, hat sein Leben dort riskiert, um am Grenzzaun irgendwie vorbeizukommen in die Freiheit. Und die Geschichte hat er mir von klein auf schon immer erzählt. Und ich habe nicht verstanden, was Freiheit ist oder ich hatte nicht verstanden, was Freiheit war damals. Aber ich habe den Wert verstanden, den mein Papa dieser Freiheit zugemessen hat. Und zwar hat er sein Leben riskiert, um in dieser Freiheit dann in Deutschland später anzukommen. Und das war so mein erstes Mal so Aufeinandertreffen mit Freiheit. Aha, der Begriff sagt mir noch nichts, aber ich weiß, für meinen Papa ist er sehr, sehr viel wert. Und im Laufe meines Buches habe ich noch unterschiedliche Geschichten und Gesichter, die ich da als Beispiele nehme, die mein Bild von Freiheit immer mehr wie so kleine Mosaiksteinchen oder Puzzleteile immer weiter komplementiert haben.
Du warst die letzten 14 Jahre bei der Bundeswehr, hast den Dienst jetzt beendet, zuletzt als Hauptmann, Offizier und bist rausgegangen. Jetzt hat sich die Rolle der Bundeswehr, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, über diese 14 Jahre ja fundamental verändert. Aber gleichzeitig haben wir immer noch so ein abstraktes Verhältnis dazu. Also es ist immer noch so, sie ist irgendwie da, wir wissen jetzt vielleicht ein bisschen mehr, dass sie auch funktionieren sollte, haben die letzten Jahre viel darauf geschaut, dass vieles nicht funktioniert und uns auch immer so ein bisschen darüber lustig gemacht, aber so richtig interessiert hat es uns irgendwie auch nicht und so richtig dafür einsetzen wollen wir uns eigentlich auch immer noch nicht. Also ja, wir haben heute ein anderes Verständnis dafür, dass wir verteidigungsfähig sein müssen und dass es eine Bundeswehr gibt und dass es Rüstung geben muss und all das. Aber so richtig, wenn es um das individuelle Engagement jedes Einzelnen geht, gerade in der jüngeren Generation haben wir ja immer noch ein massives Nachwuchsproblem und auch keine große Zustimmung, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt. Wie hast du denn diese Veränderung quasi aus der Innenperspektive, aus der Bundeswehr heraus von innen beobachtet und wahrgenommen?
Ich bin in einer Zeit zur Bundeswehr, wo gerade Auslandseinsätze groß waren. Ich bin 2011 rein, da war gerade die Wehrpflicht ausgesetzt und ich gehörte zum ersten freiwilligen Jahrgang. Aber bevor ich zur Bundeswehr bin, hatte ich nur ein Bild von der Bundeswehr und das war halt, da war die ganze Sitzreihe bei uns im Abi, Jungs, letzte Reihe. Wir waren alle halt dagegen, dass uns irgendjemand nach dem Abi vorschreibt, was wir machen sollen. Also wir wollten halt selber entscheiden. Der eine halt Erdbeeren pflücken in Australien, der andere halt irgendwie dann in Regensburg studieren und wieder der andere, keine Ahnung, halt das neue GTA zocken oder was halt da rauskam. Und ich habe das nie hinterfragt. Es war einfach, wir sind dagegen. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich kannte von meinem Papa, klar, Warschauer Pakt, Militärdienst dort als Schikane und sowas. Aber das waren die einzigen Berührungspunkte, die ich dann mit Bundeswehr oder Militär hatte, nicht damit befasst, einfach von vornherein dagegen. Mein ältester Bruder war im Jahrgang über mir, da dann die Tricks abgeholt, wie kommt man aus der Musterung raus, wie kann man sich da drücken, auch alles dort durchgespielt. Ich hatte dann einen eingewachsenen Zehennagel, den ich benutzt habe, bis man mir dann sagte, ja, sie haben Glück, Wehrpflicht wurde ausgesetzt, sie müssen gar nicht mehr. Und dann andere Geschichte, aber ich bin halt dann im Endeffekt dann bei der Bundeswehr gelandet für ganze 15 Jahre und das war halt dann die Zeit, da sprach man noch von einem freundlichen Desinteresse der deutschen Bevölkerung gegenüber ihrer Bundeswehr. Ja, das waren dann die Jahre in den Auslandseinsätzen oder internationales Krisenmanagement, da waren wir halt Kosovo, Afghanistan, Mali, das waren so die Sachen, da hat man irgendwie, dann stellte man sich deutsche Soldaten in Wüstentarn vor, irgendwelche Kinder dann in Afghanistan und wir bauen irgendwelche Brunnen. Das sind so die Bilder, die wir gehabt haben. Und als dann 2011, also auch in der Zeit, wo ich dann reingekommen bin, Afghanistan ein bisschen wilder wurde, geknallt hatte, dann die deutsche Bevölkerung zum ersten Mal mitbekommen hat, ey, da sind ja Leute von uns, die sterben und die sind ja, war damals eine Riesendiskussion, wie sollen wir das überhaupt nennen, da wollte man ja nicht von Krieg reden und sowas und das waren dann kriegsähnliche Zustände nur, die unsere Kameraden da unten dann erlebt haben. Das war dann eine Zeit, da hat man gesehen, als die ersten Berichte kamen, hat sich die Zustimmung der Bevölkerung gegenüber Auslandseinsätze direkt halt in die andere Richtung entwickelt. Da war man dann auf einmal ganz groß dagegen. Und dann kam 2014 die Annexion der Krim. Das war zum ersten Mal wieder so ein kleines Wachrütteln, oder ich vergleiche es gern halt mit deinem iPhone, das morgens klingelt, wenn du aufwachen willst. Aber was machen wir alle, wenn es morgen klingelt? Wir schlummern halt nochmal eine Runde. Das hat man dann nach 2014, Annexion der Krim, auch gemacht. Sich nochmal schlummern gelegt, nicht nochmal umgedreht. Und dann kam halt 2022 so der kalte Eimer. Das war nicht mal mehr der Waschschlappen, es war halt dann der Eimer Eiswürfel ins Gesicht. Da musste man raus, und es wurde ja dann auch hier die Zeitenwende ausgerufen. Und dann hat man gesehen, was in der Ukraine passiert, dieser schreckliche Krieg, der da jetzt seit 4 Jahren wütet. Und das hat dann auch nochmal zu einem Umdenken gegenüber der Bevölkerung, zu ihrer Bundeswehr geführt. Wir haben dann im vorletzten Bericht des damals noch der Wehrbeauftragten, die sagte damals, wir sind weg von diesem freundlichen Desinteresse hin zu einer interessierten Freundlichkeit. Und das habe ich auch in meinem Alltag jetzt wahrgenommen. Ich war die letzten 5 Jahre in hunderten Klassenzimmern in Uniform als Jugendoffizier für die Bundeswehr. Und da waren halt sehr viele Fragen im Raum. Die jungen Menschen sind halt mega interessiert. Und ich feiere an denen, die nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Die fragen halt dann sofort, seid ihr nicht alle Nazis und seid ihr nicht alle kriegsgeil und wollt töten und ist bei euch eh nicht alles kaputt und sowas. Weil wir müssen halt auch verstehen, seit 2011 sitzt nicht mehr an jedem Esstisch irgendeiner, der mal irgendwie bei der Wehrpflicht, bei der Bundeswehr dabei war. Die Bilder sind einfach verloren. Was passiert da hinterm Kasernenzaun? Wir lesen dann irgendwelche Berichte von Rechtsextremismus und von irgendwelchen Spinnern und sowas. Und das ist halt das Bild, das wir haben. Und seitdem nehme ich halt wahr, die sind interessiert, die wollen Sachen auch wirklich wissen, die wollen darüber sprechen. Gleichzeitig ist die junge Generation sich halt einig in der Masse. Also da haben wir auch große Mehrheiten, die dafür sind, dass wir eine starke, verteidigungsfähige Bundeswehr haben. Wir haben Mehrheiten, die dafür sind, dass wir im Rahmen der NATO dann unsere Verpflichtungen, unsere Verantwortung übernehmen. Wir haben eine Mehrheit, die auch sogar die Ukraine-Unterstützung befürwortet, wobei es da halt dann schon wieder weniger sind. Wenn es dann konkreter wird, dass wir die jungen Menschen fragen, wollt ihr eine Wehrpflicht? Da sind wir halt dann schon wieder in der Minderheit. Also das sind so die neuesten Zahlen, die gehen so von 40% aus, junger Menschen, die eine Wehrpflicht wollen. Gesamtgesellschaftlich wollen halt mehr Ältere eine Wehrpflicht und die Jungen dann sind nicht so sehr dafür, nachvollziehbar. Und dementsprechend haben wir da aber auch eine Entwicklung gehabt. So vor 2, 3 Jahren waren noch weniger junge Leute für die Wehrpflicht. Also auch dort tut sich langsam was. Wenn man dann aber noch nicht loslässt und noch genauer fragt, und da macht zum Beispiel das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr jährlich so eine Bevölkerungsumfrage, wo Menschen gefragt werden, wärst du bereit, zum Beispiel Deutschland im Angriffsfall mit der Waffe zu verteidigen? Und wenn man das konkret junge Männer fragt, dann ist man schon im niedrigen zweistelligen Bereich. Und wenn man das dann junge Frauen fragt, dann ist es noch niedriger. Und wenn man dann nochmal ein Level weitergeht und fragt, wie attraktiv wir denn junge Menschen den Soldatenberuf finden, dann sind wir da gerade halt bei einem Tiefpunkt. Also noch nie in der Geschichte dieser Bevölkerungsumfrage war der Soldatenberuf für junge Männer und Frauen so unattraktiv wie heute.
Dein Buch Deutschland ist es wert, was ich ganz schön finde, du hast ja, also man hätte ja jetzt sagen können, du hast ein reines Militärbuch, Bundeswehr, ich berichte aus der Innenperspektive Buch geschrieben, hast du aber ja genau nicht. Du hast vor allem über Deutschland gesprochen, über die Rolle von Deutschland für jeden Einzelnen, die ja irgendwie auch so ein bisschen gestört ist, wenn man sich andere Nationen anschaut, wie die dort mit ihrem Land umgehen. Je weiter man in den Norden geht, desto stärker wird dieses Wir-Gefühl. Da werden die Länder auch ein bisschen kleiner und vielleicht auch überschaubarer, aber trotzdem in der Gesellschaft ist da ein anderes Verhältnis zu dem Konstrukt, in dem die Menschen dort leben. Bei uns ist es immer so, ja, Per Steinbrück hat es in einer anderen Episode mal so beschrieben und hat gemeint, wir sehen Deutschland und vor allem Demokratie immer so ein bisschen als Lieferservice. Also wir meckern und wir wollen Dinge haben und wir beschweren uns, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und wir wollen aber irgendwie auch keine Verantwortung übernehmen. Wir wollen uns irgendwie auch nicht politisch einbringen. Und außerdem, die Politik machen, haben wir da vorher ja schon alle als Idioten beschimpft und die können alle nichts. Aber besser machen können wir es auch nicht und wollen auch gar nicht. Und überhaupt, also irgendwie ist das alles so ein Störfaktor, dass wir hier überhaupt leben müssen, könnte man manchmal meinen. Kannst du dir erklären, woran das liegt? Also warum sind wir da so speziell, dass wir dieses Land die ganze Zeit so schlecht machen und dabei gar nicht verstehen, dass eigentlich ja wir die Verantwortung dafür haben, dass das Land gut ist?
Ich glaube, und das knüpft wieder so ein bisschen an den Anfang an, dass uns dort so ein bisschen auch wieder fehlt zu wissen, wie es ohne dem aussehen würde. Und gleichzeitig sind wir Deutschen halt unglaublich gut darin, Fehler zu finden, Dinge zu kritisieren und sowas. Wir sind da wirklich wie diese Wimmelbücher und wir als Kinder schon lernen dann irgendwie, hier, wo ist Waldo im Wimmelbuch zu finden, sind wir halt gut, irgendwie Fehler zu finden und was nicht klappt. Und es ist 100% meine Persönlichkeit, wenn meine Frau hier irgendwie um die Ecke kommt, guck mal, ich habe hier auf TripAdvisor diesen neuen Urlaub und ich sofort, kostet, Hotel hat keine Klima, hier Innenansicht statt Strandansicht und sowas, ist halt irgendwie mein Modus operandi. So arbeite ich halt normal und ich finde, wir Deutschen sind halt dann auch sehr gut darin. Und das können wir auch richtig gut, zu schauen halt, was nicht funktioniert. Und das dann verbessern. Schon wenn wir allein in die deutsche Autoindustrie schauen, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt Elektromobilität nicht irgendwie so mitgekommen sind, weil wir haben halt wahrscheinlich mit die besten Ingenieure auf der Welt, aber die schauen halt, okay, wie machen wir das Auto so sicher wie möglich, weil es könnte ja was passieren, anstatt halt irgendwie als Optimisten irgendwie in die Zukunft zu schauen, was wäre denn noch alles so möglich. Und das sehe ich halt dann auch, wenn wir über unser Land sprechen, auch so ein bisschen, dass man halt immer versucht, das Schlechte zu finden. Und ich will gar nicht sagen, dass es da nichts gibt, ganz im Gegenteil. Wir haben große Herausforderungen, große Baustellen, an die wir arbeiten müssen. Aber was ich mit dem Buch so ein bisschen versuche zu tun, ist halt so ein bisschen so eine Zuversicht oder eine Hoffnung zu geben oder eine andere Seite der Medaille auch zu zeigen, weil es gibt immer noch Sachen, die auch gut klappen und für die wir dankbar sein können und die in anderen Ländern nicht selbstverständlich sind. Und das möchte ich so ein bisschen herauskitzeln, so ein bisschen so eine Pflicht zur Zuversicht, fast so wie so ein Optimismusbeauftragter. Ja, es ist richtig, wir haben Probleme, aber lass doch auch mal schauen, was gut klappt. Und als ich damals dann in dieser Talkshow, was der Auslöser für dieses Buch war, erzählt habe, was ich jetzt an Deutschland gut finde, mit all den Problemen, die wir haben, also das betone ich, glaube ich, oft genug, gab es halt da, stieß das auf riesige Resonanz. Und da ist halt immer noch eine große Masse in Deutschland, die vielleicht ein bisschen still ist, nicht so sehr darüber redet, aber die eigentlich recht dankbar ist, in Deutschland zu leben und für das, was wir hier alles haben. Und das war dann auch damals der Gedanke vom Verlag, hey, lass uns diesen Gedanken weiterentwickeln. Wir würden dich bitten, das mal in dein Buch zu fassen und das ist draus geworden.
Ich habe manchmal auch das Gefühl, uns fehlt einfach diese emotionale Bindung zu dem Land. Also Wut, Enttäuschung, ja, sowas haben wir irgendwie schon. Manchmal, spätestens wenn man sich durch irgendwelche Behörden für irgendwelche Dinge arbeiten muss und alles lange dauert und sehr analog ist, wird dabei auch ein bisschen besser, muss man zugeben. Aber trotzdem, wir haben so, ich habe da lange drüber nachgedacht die Tage, weil ich habe immer das Gefühl, uns fehlt so eine positive emotionale Bindung zu dem Land. Also ich habe witzigerweise, also positive emotionale Bindungen habe ich oft eher für andere Länder als für Deutschland. Obwohl ich mein ganzes Leben natürlich hier irgendwie gelebt habe und hier auch geboren bin. Aber, und das kommt ja dann auch zu dem Punkt, würde ich für dieses Land auch in eine Verteidigung gehen. Und wenn ich immer nur Negatives irgendwie verbinde mit dem Land als solches, mit dem Konstrukt als solches, dann will ich doch dafür auch nicht in den Krieg gehen oder an die Waffe oder wie auch immer. Und für andere Länder würde ich das vielleicht witzigerweise, also es war ein bisschen speziell bei mir, aber vielleicht eher für ein anderes Land.
Für welches denn zum Beispiel?
Ja, das gut, in meinem Fall wäre das Finnland tatsächlich.
Also auch Finnland ist auch ein Hammerland, ey.
Ja, und die wissen auch, was sie tun und so. Und da spricht zum Beispiel keiner von die da in Berlin oder im Bundestag, sondern es ist immer wir.
Ja.
Wir machen das, wir als Land machen jenes.
Dahinter fragt auch keiner irgendwie Verteidigung. Ich war da in einem Hotel jetzt vor einigen Jahren, habe dann mit meinem Zimmerschlüssel auch noch so eine Zuweisung, Bunkerplatz. Also wenn was passiert, dann ist da. Und ich konnte hier meinen Augen nicht trauen, weißt du. In Deutschland diskutieren wir darüber, ob wir 18-Jährigen irgendwie einen Brief schicken dürfen, wo sie dann verpflichtet werden, Fragen anzukreuzen von 1 bis 10, ob das nicht schon zu viel ist. Und da ist halt völlig klar, ey, da macht die ganze Gesellschaft mit. Da haben die jährlich ihre Alarmübungen, die funktionieren auch im Vergleich zu bei uns. Also da ist es halt, da schaut man dich an wie ein Auto, wenn du sagst, hä, was wollen wir uns überhaupt verteidigen? Also da ist es halt, das ist völlig normal für die und die sind halt das glücklichste Land der Welt auch noch. Also irgendwas haben die doch verstanden.
Ja, absolut. Und uns ist aber natürlich auch politisch beigebracht worden die letzten Jahrzehnte, also gerade so unsere Generation. Alles ist gut, alles wird immer besser und politisch wir machen das schon, lasst uns mal in Ruhe, wir kriegen das, also so gerade die Merkel-Jahre, das war ja immer so dieses, vertrauen Sie mir, Sie kennen mich, ich mache das, ich halte alles zusammen. Und wenn man jetzt so im Rückblick drauf schaut, merkt man halt, ja, zusammengehalten wurde vieles, aber wirklich verändert und verbessert wurde halt auch nicht so viel.
Hm.
Und das gerade in Zeiten, wo sich sehr viel verändert. Also ich glaube, das ist schon ein Problem. Und ich habe ehrlicherweise nicht den Eindruck, dass das die gegenwärtige Regierung irgendwie besser hinbekommt mit diesem Wir-Gefühl, sondern dass da die Distanz zwischen Mensch und Politik sogar vielleicht tendenziell noch ein bisschen größer wird. Was glaubst du denn, wie wir das hinbekommen könnten, dass wir da wieder besser werden? Hast du da irgendwie eine zündende Idee?
Also
jetzt sind wir auch noch bei der WM ausgeschieden.
Ja, das ist ja das, gell? Jetzt dürfen die Deutschlandflaggen nicht mal mehr am Auto hängen. Also es ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Wir haben da schon eine besondere Beziehung. Also als ich damals hier für mein Buch eben die verschiedenen Cover gestaltet habe oder mir dann Vorschläge gemacht wurden und ich hatte das Leuten und Freunden aus meinem Freundeskreis gezeigt und sowas und auf einigen Vorschlägen waren halt die Deutschlandflagge hier unten so mit drauf und dann wurde ich halt von einigen Freunden so entsetzt. Was? Wie kannst du nur hier die Deutschlandflagge auf dem Buch haben? Und für mich ist es halt immer so ein bisschen fremd. Ich verstehe einerseits, dass es halt von irgendwelchen Spinnern missbraucht wird, diese Flagge, und das halt völlig falschem Kontext irgendwie genutzt wird. Gleichzeitig hatte ich die Flagge halt jetzt 15 Jahre auf meiner Uniform drauf und ich habe geschworen, halt die Menschen in diesem Land zu verteidigen. Also da sind wir Deutschen schon immer sehr speziell. Interessant finde ich es, wenn man die Umfragen sich da anschaut, wenn man irgendwie weiter reinzoomt auf lokale Ebene. Keiner hat irgendwie ein Problem zu sagen, oh, hier München, mega geil und die Leute hier, das ist der Hammer und die Kultur und sowas. Weißt du, so Lokalpatriotismus nennt man das dann gerne. Da sind die Deutschen gleich ganz schnell. Aber dann, wenn jemand gefragt wird, liebst du Deutschland, dann sind halt alle irgendwie sofort am Rudern. Darf ich das? Wie beantworte ich diese Frage? Und was sagt es über mich? Und in welche Schublade komme ich da? Da sind wir immer noch so ein bisschen, ja, haben ein schwieriges Verhältnis zu unserem Land. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass man da vorsichtig ist. Und mich hat mal ein Journalist von der Bild gefragt, ob ich Deutschland liebe. Und ich habe da auch da irgendwie rumdiskutiert und musste dann drüber nachdenken, was ich denn meiner Frau antworten würde, wenn sie mich fragen würde, ob ich sie liebe. Und klar, du kannst halt sagen, ja, klar, liebe ich dich, Schatz. Und dann verhältst du dich trotzdem wie ein Trottel. Das bedeutet aber nichts. Und deswegen ist mir halt immer wichtig, das irgendwie mit den Taten oder mit dem, was man macht, dann zu zeigen. Und das ist dann auch meine abschließende Antwort. Mir geht's immer noch nicht leicht über die Lippen. Gestern Abend bei einer Veranstaltung wurde ich gefragt, bin ich stolz auf Deutschland? Ja, und dann bin ich halt wieder gleich am Rumschwurbeln. Ah, stolz, das Wort würde ich vielleicht nicht nutzen. Ich würde sagen dankbar und ich bin glücklich hier. Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich fühle ich schon sowas wie stolz, aber ich merke halt auch, das Wort macht was mit einem. Und ich habe das Gefühl, wenn die Frage kommt, will man halt schauen, in welche Box oder Schublade ich will. Und ich will aber in keine Schublade oder in keine Box gestellt werden, weil ich glaube halt, und das antwortet ja auch ein bisschen deine Frage, wir können halt diese Probleme der Zukunft, können wir nicht in verschiedenen Schubladen lösen, sondern halt, wir müssen in den Kleiderschrank rein, alle zusammen, wild Kleider reingeschmissen und nicht mehr irgendwie unsere kleinen Blasen, sondern die eben sprengen und miteinander zu tun haben. Und vor allem halt bei der Debatte um die Wehrpflicht zum Beispiel, da sehe ich halt tiefe Gräben zwischen Jung und Alt. Du hast halt Alt, die sagen, so, jetzt seid ihr mal dran, wir haben unsere Arbeit gemacht, jetzt los mit euch. Und dann Jungen, die halt aber nach oben schauen und sagen, ja, ihr habt uns diesen Scherbenhaufen hinterlassen und wir müssen es jetzt auskehren. Aber das ist beides halt sehr billig und einfach. Und das verhindert halt, dass man zusammen ins Gespräch kommt. Und das versuche ich immer so ein bisschen als Brückenbauer, dass halt Jung und Alt wieder hier irgendwie zu diesem Thema ins Gespräch kommen und voneinander lernen können.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung, einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart. Und vielleicht über unsere Zukunft.
Warum tun wir uns eigentlich mit dieser Wehrpflichtdebatte so wahnsinnig schwer? Also es ist ja
In sehr, sehr vielen Ländern gibt es irgendeine Art von Wehrpflicht. Das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Und bei uns hat es ja an sich auch funktioniert. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir müssten das auch irgendwie mal alles ein bisschen attraktiver machen. Also auch in der Kommunikation und im Marketing. Und was ich halt nicht verstehe, warum sagt man nicht einfach, es gibt ein verpflichtendes Ja, in dem jeder mit 18, wie auch immer, etwas tun muss. So, und du kannst wählen, Bundeswehr, irgendwelche soziale Arbeit, da ist ja auch ein Riesenbedarf da an Menschen, die unterstützen können. Aber man macht einfach so einen Katalog und sagt, das sind die Möglichkeiten, die du hast, irgendwas davon musst du wählen und dann bitte, sorry, Männer und Frauen, weil warum sollten wir da immer noch einen Unterschied machen? Also wir reden in allen Bereichen über Gleichberechtigung, warum sollten wir das dann dort nicht machen? Also es gibt ja gar keinen sinnvollen Grund, warum man das, also
100%, Feministen hassen diesen Trick, ja. Aber die, also jetzt Spaß beiseite, also auch die jungen Frauen, mit denen ich zu tun habe und wenn ich dann frage, hier im Klassenzimmer oder auf Social Media, wie seht ihr das? Die fordern genauso, ey, wir wollen Gleichberechtigung, die wollen wir dann auch bei diesem Thema. Ja, wieso haben wir die noch nicht? Also die fragen mir selber, wo die bleibt und wieso die nicht kommt. Also ich kann das 100% nachvollziehen. Warum haben wir ein Problem mit der Wehrpflicht? Ich glaube, und das war ja meine Geschichte damals, wenn du halt etwas tun musst von vornherein, dann ist es halt erstmal irgendwie blöd. Also wenn man dich schon zwingt, ohne dass du eine Wahl hattest, vor allem wir junge Menschen, weißt du, bist du 18 Jahre, hast endlich Abi, kannst jetzt endlich studieren gehen, weg von zu Hause und sowas, willst dich halt ausleben und das ist ja auch was Gesundes, Natürliches, dass wir uns halt da trennen wollen von zu Hause und ein eigenes Leben aufbauen. Das ist ja ein wichtiger Schritt. Und dann willst du aber hier nochmal jemand, der dir vorschreibt, was du machst. Da kann ich jeden verstehen und war zu 100% ich, der sagt, nee, ich will da nicht hin. Ja, und dieser Zwangsgedanke. Und ich lieb's, wie du gesagt hast, wir müssen da in der Kommunikation und im Marketing was machen. Weil es passiert schon sehr viel derzeit. Wir haben so viele schlaue Köpfe im Ministerium, die was für Kataloge alles aufmachen, wie man den Wehrdienst attraktiver macht. Ein Beispiel ist das heftige Gelder, die da reinfließen. Mein erster Gehalt als erster freiwilligen Jahrgang waren 300 Euro, die bei mir zu Hause dann in einer Nacht im Club irgendwie weg waren. Mittlerweile kriegen die 9-mal so viel. Wir sind dabei 2600, 2700 Euro auf die Hand. Du musst nichts mitbringen, brauchst keine Ausbildung, du kommst da rein, kriegst es sofort. Und da ist es für mich immer, ich bekomme halt mit im Gespräch mit jungen Menschen, dass das, was irgendwie in der Hauptstadt in Berlin kommuniziert wird, dass das unten gar nicht ankommt oder überhaupt anders ankommt. Wenn wir zum Beispiel diese Auslandsreisengenehmigungspflicht haben, die Anfang des Jahres hier dann trendete auf TikTok, Instagram, das war ein Chaos, was du da für Aufrufe hattest, irgendwie Deutschland und die Nation jetzt noch schnell zu verlassen, bevor die Bundeswehr dich dann hier festnagelt und sowas. Das war halt kommunikatives Desaster. Dann hatten wir kürzlich dieses neue Reservestärkungsgesetz, wo es dann um eine Reservepflicht geht. Das heißt, es liegt jetzt nach der Sommerpause im Parlament, das würde Soldaten, die aus der Bundeswehr ausscheiden, nochmal 6 Jahre, nachdem sie schon ausgeschieden sind, immer noch für gewisse Teile dann verpflichten. Und da sind halt jetzt die jungen Leute, die Bock gehabt hätten oder Bock haben auf die Bundeswehr, für die ist es jetzt die Pflicht nach der Freiwilligkeit. Die wollten hier zum Schnuppern kommen, 12 Monate, aber wissen jetzt, wenn ich das mache, dann bin ich für 6 Jahre danach noch gebunden und muss trotzdem hinhalten, wenn was ist. Aber ich wollte doch erstmal nur schnuppern. Das ist halt alles so kommunikativ, könnte man das viel besser machen, vor allem beim Thema Reserve. Also mein Bruder und seine Frau, beides ausgebildete Mediziner, sind Ärzte, die arbeiten und beides auch Reserveoffiziere der Bundeswehr. Seit Monaten versuchen die dort irgendwie einen Posten oder eine Stelle oder eine Übungsmöglichkeit in der Bundeswehr zu bekommen. Die werden einfach ignoriert. Keiner kümmert sich drum, weil die Bürokratie dahinter, der Wehrbeauftragte sagt in seinem diesjährigen Bericht, man hat teilweise 22 Monate, die man warten muss vom Aufzeigen, hey, ich würde gern eine Übung machen, bis dann wirklich was passiert. Also da verstehe ich nicht, warum man dann die Reserve zum Beispiel nicht als Angebot darstellt. Weißt du, einmal im Jahr die coolste Übung, da haben wir alles, was funktioniert und alle Sachen, die fahren und alle Leute sind da hochmotiviert und wir laden euch ein, einmal im Jahr dann für 2 Wochen vorbeizukommen. Ich würde sofort sagen, okay, wo muss ich unterschreiben? Lass mich da hingehen. Einmal zwei Wochen dann wirklich das üben, wofür ich ausgebildet wurde. Aber es wird halt als Pflicht dann wieder kommuniziert, anstatt als Angebot. Also da denke ich mir manchmal, und ich komme ja auch von der Kommunikation her, da könnte man das irgendwie anders rüberbringen.
Du schreibst in deinem Buch ja auch, dass du am Anfang jetzt nicht aus tiefer Überzeugung und Verteidigungswillen für Deutschland zur Bundeswehr gegangen bist, sondern eigentlich vor allem wegen des Geld.
Fürs Cash, ja, ja.
Und kannst du beschreiben, wann sich das für dich verändert hat?
100%. Also, ich war damals so jung, gerade frisch 18 geworden, Abi stand kurz vor der Tür und dann irgendwie Beef mit Mama, Zimmer aufräumen und dann lag da noch dieser Flyer von der Bundeswehr auf meinem Schreibtisch. Es war dieser Dreifalz-Flyer und da war halt auf der rechten Seite immer noch Auslandsverwendungszuschlag in einem Auslandseinsatz und in mir so einfach, wow, wie viel Geld man da verdienen kann, wo muss ich unterschreiben? Also habe ich erstmal für 8 Monate dann dort geschnuppert und dann eben das Geld verdient. Und dann erinnere ich mich, es war halt in der Grundausbildung so ein Tag, hier 40 Grad, so wie gefühlt letzte Woche. Wir waren den ganzen Tag auf der Hindernisbahn unterwegs, also irgendwelche Hindernisse und gegenseitig und einander hoch und rüber tragen und Rucksack und alles schwierig. Und so, alle verschwitzt, Kantine, Mittagsessen und dann nachmittags methodisches Feuerwerk, Unterricht im U-Raum, also im Unterrichtsraum. Und dort hatten wir dann Rechtsunterricht. Also nächste Woche werden wir den Eid schwören. Was bedeutet dieser Eid erstmal? Lass uns mal ins Grundgesetz schauen, lass uns mal ins Soldatengesetz schauen. Und das war, ich sehe es noch vor Augen, rechts und links die Jungs und die Jungs und Mädels neben mir, alle halt schwere Augenlider, Köpfe, die auf den Tischen einschlagen, weil es halt ein trockenes Thema war nach so einem heißen Sommertag. Und ich habe mich schon damals gefragt, warum interessiert mich das gerade, warum bin ich nicht am Wegpennen, so wie die anderen, weil mich das halt total abgeholt hat, das Ideelle dahinter. Ich hatte erwartet, jetzt irgendwie angeschrien zu werden, kadavergehorsam und halt irgendwie dumpfig die ganze Zeit. Und dann stellte sich heraus, die wollen, dass ich mitdenke, die wollen sogar, dass ich Verantwortung übernehme, die wollen sogar, die verpflichten mich sogar, Befehle, die rechtswidrig sind, nicht zu befolgen. Ich mache mich sogar selber strafbar, wenn ich sie trotzdem befolgen würde. Das war für mich so, wow, es ist ja nicht nur irgendwie inhaltlich spannend, was ich hier mache, sondern das hat ja auch echt einen Wert. Und das habe ich mir dann lange vor Augen geführt und drüber nachgedacht, bis wir dann vor der Chiemsee-Kulisse dann wirklich diesen Eid geschworen haben, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und da schwang all das mit. Und da war es für mich so, ich sage immer gern, ich bin wegen des Geldes gekommen, aber für die Demokratie, für die Werte dahinter geblieben. Und am Ende sind 15 Jahre draus geworden.
Wenn ich, der nicht bei der Bundeswehr war und keinen Wehrdienst geleistet hat, früher immer auf diese Bundeswehr geschaut hat, in der Außenwahrnehmung, dann war es genau auch mal dieses Bild, harter Drill, irgendjemand schreit dich an, weil du dein Bett nicht richtig zusammengelegt hast oder, keine Ahnung, dein Bart nicht richtig rasiert hast oder nicht gerade stehst oder noch zu müde schaust. Du musst super früh aufstehen, dann robbst du irgendwo durch den Dreck und Matsch, du schleppst irgendwelche 40 Kilo schweren Rucksäcke mit dir rum und am Ende wirst du, wenn es blöd geht, auch noch erschossen.
Ja, ja. Meine Stellenbeschreibung 15 Jahre lang, ja.
Wie ist es denn wirklich? Also, weil ich frage mich immer, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, also aus dieser von mir wahrgenommenen Außenwahrnehmung, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, so eine sehr traditionelle Führungskultur zu haben? Muss es überhaupt so eine harte Struktur und Hierarchie geben? Muss man Menschen anschreien? Spielt es überhaupt eine Rolle, ob jemand seine Uniform richtig zugeknöpft hat oder irgendwo ein Knopf offen ist? Und was zur Hölle macht es für einen Sinn, ob mein Bett zusammengelegt ist oder nicht?
Ja, schau mal her, lass mich das erklären. Wir haben ja unterschiedliche Einheiten oder Teilstreitkräfte bei der Bundeswehr. Grundsätzlich unterteilen wir halt dann immer in Kampftruppe. Also das sind dann die Soldaten, die wir uns im Kopf irgendwie vorstellen, die dann wirklich halt dann aktiv beteiligt sind. Und da haben wir Unterstützungstruppe. Ich hatte mich eben damals entschieden für die Kampftruppe, war dann 10 Jahre bei den Gebirgsjägern im Berchtesgadener Land. Und Disziplin dort natürlich genauso, wie du es beschrieben hast, in der Grundausbildung. Und dann, wenn die Hemden nicht auf DIN A4 waren und sowas, dann wurden die aus dem Schrank gerissen und du musstest die neu nochmal hinlegen. Und das war halt schon so ein bisschen für mich auch so, okay, was passiert hier gerade? Und ich erinnere mich auch noch einmal, mein Ausbilder hier irgendwie 2 Zentimeter vor meinem Gesicht, wie in so einem klischeehaften Film. Und ich konnte mir das Kichern nicht verkneifen, weil er mich anschrie, dass der Mond gleich platzen würde, wenn ich nicht aufhören würde, hier zu kichern und sowas. Aber ich fand halt die Situation so absurd. Und ich muss sagen, es gibt halt eine Seite vom Pferd, wo man runterfallen kann, wo es halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist und übertrieben und dann wirklich dieser Ausbilder, der irgendwie sich freut, dass er heute jemand zum Weinen gebracht hat und sowas, das ist halt absolut keine Erwachsenenbildung mehr heutzutage. Und das hat vielleicht in der Wehrpflichtarmee funktioniert, wo die Leute da waren, ob sie wollten oder nicht. Aber spannend war ja bei mir, ich war der erste Jahrgang Freiwillige, da wurde erstmaligst dieses Widerrufsrecht eingeführt. Das heißt, die Leute konnten in den ersten 6 Monaten sagen, ich will raus, und wurden noch am selben Tag dann ausgeschleust. Und in meinem Durchgang, wir hatten 60% Leute, die gesagt haben, mach ich nicht. Also der schreit mich an, zack, ich bin raus, fertig. Das war auch so ein bisschen was die Bundeswehr dann so lernen musste, so zeitgemäß mit den Menschen wieder umzugehen. Das sind jetzt halt nur noch Leute, die hier da sein wollen. Das muss ja auch so eine große Struktur erstmal lernen, dass die jetzt hier nicht mehr gegen ihren Willen ausgebildet werden müssen, sondern dass das Motivierte sind und ich die versuchen will, ja zu halten. Und das ist auch, by the way, ein, finde ich, sehr wichtiges Argument gegen die Wehrpflicht. Wenn die jungen Leute jetzt wieder kommen, dann befürchte ich halt, dass man dann nicht mehr so zeitgemäß sein muss, weil die Menschen sind ja wieder da. Also das ist halt so etwas, was ich da mir wünsche, dass es sich vermeiden lässt. Aber um jetzt auf das Thema Anschreien und Disziplin zurückzukommen. Schau her, manche Sachen wirken von außen halt irgendwie dann sehr wild, wenn wir irgendwie jetzt angeschrien werden, im Dunkeln dann irgendwie unter tausenden Liegestützen und irgendwelchen schwierigen Übungen dann lernen müssen, zum Beispiel ein Gewehr auseinanderzunehmen und dann wieder zusammenzusetzen. Das wirkt erstmal so ja nach Drill und nach irgendwie Schikane, aber ist es halt dann eine Vorbereitung auf Hochstresssituationen, wo du dann halt unter Druck, dein Gewehr funktioniert nicht, auf dich wird gerade geschossen, Menschen versuchen, dich zu töten, rechts und links schreien neben dir schon welche, die irgendwie gerade ausbluten oder sterben, und dann willst du halt nicht irgendwie blockieren, sondern du willst schon mal Stress gehabt haben, du willst schon mal unter Druck irgendwie gearbeitet haben und dein Gewehr wieder zum Laufen bringen. Also da könnte ich ganz viele Beispiele bringen, also bei den Gebirgsjägern ganz oft, da fragt man sich, okay, wieso ist jetzt wichtig, dass sein Bett immer genau gefaltet ist. Ist halt zum Beispiel, wenn du draußen unterwegs bist und deine Skier einfach im Schnee liegen lässt und dann in dein Iglo reinschlüpfst und es schneit dann über Nacht, dann sind dann deine Skier zugeschneit und dann viel Spaß, wenn du da irgendwie noch wegkommst. Ja? Da gibt es halt verschiedene Sachen und da braucht es halt eine Disziplin, vor allem beim Überleben in so wirklich unwirschen Bedingungen, wo es halt dir, wenn du die Socken vorm Einschlafen nicht wechselst, dass dir deine Zehen abfrieren können. Und deswegen geht der Gruppenführer bei den Gebirgsjägern rum und lässt sich von seinen Männern und Frauen die frischen Socken zeigen und die alten Socken zeigen, damit sie wissen, jeder hat sich die neuen angezogen, um Erfrierungen vorzubeugen. Das klingt jetzt als Außenstehender erstmal alles nach Schikane und sowas, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, was der Hintergedanke da ist, ja, dass man in dem Gefecht, wenn der Funk ausfällt, dass man dann irgendwie nach rechts mal schreien muss, ihr zwei jetzt hier neue Stellung und so weiter, da muss man halt schreien können und die Menschen auch mit Stimme führen können. Ja, und das möchte ich halt trennen von dem, was wir einmal dann irgendwie als Schikane kennen aus irgendwelchen Hollywood-Filmen und was halt einmal Disziplin ist, die wichtig fürs Überleben ist.
Wir machen ja seit über 10 Jahren das 48 Forward Festival, nächstes Jahr wird es dann anders heißen, kleiner Teaser mit einem anderen Konzept, aber machen so ein Zukunftsfestival einmal im Jahr und sprechen über Politik, über Technologie, über Gesellschaft und Kultur. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, das Thema Verteidigung immer stärker auch mit reinzunehmen und sowohl Menschen in Uniform als auch alles, was damit zusammenhängt, von Rüstungsunternehmen und so weiter, alles auch mit reinzunehmen. Und ich hatte so einen netten Moment letztes Jahr im November bei dem Event, wo wir im Saal 3 Brigadegeneräle sitzen hatten, plus noch einen ganzen Schwung an Team, was die irgendwie dabei hatten, in Uniform alle. Und ich die dann hier auf so ein Sofa nebeneinander auf die Bühne gesetzt habe, in verschiedenen Konstellationen, aber auch mal 2 von denen gleichzeitig und diskutieren lassen habe. Und dann dachte ich mir irgendwann, warum zur Hölle schafft ihr das nicht, solche Sachen öfter zu machen? Weil ihr wirkt eben nicht wie die Typen aus dem Hollywood-Film, die am liebsten jeden zusammenstauchen, sondern eigentlich seid ihr richtig vernünftige, sympathische Typen, vor allem Männer in dem Fall, ja, aber trotzdem sympathische Typen, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man am Abend sogar noch ein Bierchen trinken kann und irgendwie vernünftige Gespräche führen kann. Eben nicht dieses, der will eh nur seinen Spaß haben, indem er Leute zusammenschreit und ist total irgendwie, keine Ahnung, kriegs- und militärsüchtig, sondern das sind ja nahbare Menschen. Aber dadurch, dass man die ja in freier Wildbahn als nicht Militärmensch eigentlich nie zu sehen bekommt, hat man ja auch überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie das tatsächlich da innen drin aussieht. Und dann hat man natürlich jede Vorstellung aus irgendeinem Film irgendwann mal mitgenommen. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was du über deine Kanäle auch versuchst, da Einblicke zu geben. Aber warum schaffen das gerade auch ja die in der Hierarchie ganz oben in der Bundeswehr stehen, oft nicht da mehr Sichtbarkeit für auch den Menschen und die menschliche Kultur in der Bundeswehr zu geben?
Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Wenn wir auf die Zeit vor dem Ukraine-Krieg schauen, da war es halt unvorstellbar, dass man irgendwie einen General in einer Talkshow oder sowas sehen würde. Und das passiert jetzt immer öfter. Ich meine, das war auch so ein bisschen ein Umdenken dann im Ministerium, in der Öffentlichkeitsarbeit, dass man jetzt, wir haben zum Beispiel eine neue YouTube-Serie, die nennt sich dann Nachgefragt. Und die ist die größte, das erfolgreichste Format mit diesem Bundeswehrkanal jetzt in der europäischen Regierungskommunikation. Also da fragen uns die NATO, da fragen umliegende Länder, wie macht ihr das? Weil da wirklich halt ein Bedarf da ist. Und wenn ich mir da die Kommentare anschaue, die sehen dann ja, ah, endlich gut zu wissen, wir haben da so einen Brigadegeneral, der ist kompetent, der kennt sich aus, wieso wird uns das eigentlich nicht so immer erklärt und sowas. So, da merke ich erstmal einen Bedarf in der Gesellschaft für genau solche Themen von solchen Leuten. Das ist ja auch ein Grund, warum ich überhaupt da bin und darüber spreche, weil es eben dort den Wunsch gibt, da mehr zu hören. Und gleichzeitig ist es natürlich auch dann unsere Aufgabe und was man auch versucht zu vermeiden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man so irgendwie den Kasernenzaun so als Grenze sieht und das sind die da drinnen und wir sind die da draußen, so Staat im Staate mäßig. Das ist ja das, was man vermeiden will. Wenn immer in Calw, wenn wir da die Extremismus-Vorfälle hatten, dann immer irgendwie, weil es irgendwie Insel der Glückseligkeit und isoliert und da gehören wir halt nicht hin. Wir gehören halt in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist halt, muss man jetzt neu finden, wie man das macht, mit ohne Wehrpflicht sozusagen. Und da gibt es Möglichkeiten. Ich war selber 5 Jahre dann Jugendoffizier. Die werden dann an die Schulen eingeladen, um mit jungen Erwachsenen zu diskutieren oder von Universitäten eingeladen. Also da passiert viel, dass man halt so den Zugang oder eine Brücke zur Gesellschaft baut. Aber das ist halt ein wichtiges Thema und dieser Kanal, der muss auf jeden Fall weiter betrieben werden.
Du hast ja auch irgendwann gesagt, du machst mehr, kommunizierst mehr, auch in die Öffentlichkeit, über TikTok und andere Social-Media-Kanäle. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du irgendwann dann gesagt hast, okay, ich zeige jetzt da mal der Öffentlichkeit ein bisschen was?
Ja, also immer, wenn ich irgendwie eine Aufgabe kriege, ich will immer der Beste sein. Ich will immer hier ganz vorne mit dabei sein und 110% geben. Als ich damals Gebirgsjäger wurde, habe ich all meine Freizeit verwendet, um irgendwie Ski zu fahren und zu klettern und im Berg rumzuhüpfen, weil ich wollte halt der beste Gebirgsjägeroffizier werden. Dann hatte ich den neuen Auftrag bekommen, sie werden jetzt Jugendoffizier und müssen jungen Menschen Sicherheitspolitik erklären. Habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich da besser werden? Alles klar, junge Menschen sind auf TikTok unterwegs, da lerne ich, wie die denken, was deren Fragen sind. Gehe ich da auch mal hin, weil ich war den ganzen Tag unterwegs in Klassenzimmern Deutschlands und habe mit denen diskutiert, wie findet ihr den Krieg in der Ukraine, was denkt ihr über die Bundeswehr? Ich kannte also die Fragen von den jungen Menschen und ich dachte mir, es wäre doch zu schade, wenn die irgendwie nur im Klassenzimmer beantwortet werden und hatte dann damals angefangen, genau diese Fragen aufzugreifen und in kurzen Videos eben dann auch auf TikTok zu beantworten. Und mein erstes Video war damals eine Frage zum Ahrtal, da hatten wir gerade Hochwasser, wie die Bundeswehr da unterstützt. Und ich erinnere mich, ich habe das Video aufgenommen, mega peinlich, bitte schaut es euch nicht an, habe das Handy zur Seite gelegt und habe einen Tag später draufgeschaut und dann hatte das halt fast 500.000 Aufrufe und ich hatte tausende Follower und ich merkte, aha, das ist doch ein Thema, das auf Resonanz stößt. Und habe dann 2 Jahre lang solche kleinen Erklärvideos gemacht, habe mich niemals als Soldat geoutet, war nie in Uniform dort. Und dann nach 2 Jahren habe ich mir gedacht, okay, entweder lässt es jetzt sein, oder du machst es richtig und habe mich dann zum ersten Mal in Uniform auch auf Social Media gezeigt. Da hatte ich schon irgendwo meine 50 bis 100.000 Follower, dachte mal jetzt, okay, jetzt wo du bewiesen hast, 2 Jahre lang kannst du auch über Sicherheitspolitik quatschen, jetzt zeigst du dich mal in Uniform. Und dann mein erstes Video war genau das Thema, was ich vorhin kurz angerissen hatte, warum Soldaten hier im Iglo sich ihren Vorgesetzten ihre getragenen Socken zeigen lassen und sowas. Nichts Heroisches, sondern halt über Erfrierungen im Iglo und die Gefahr dessen. Und das hat den Leuten gefallen. Damals gab es auf TikTok noch nicht so viele Uniformierte und sowas. Und das ist ja immer, Leute interessiert halt der Blick hinter den Vorhang in eine Welt, die ihnen verschlossen ist. Und da habe ich dann das weitergemacht. Und dann irgendwann kam die wilde E-Mail aus Brüssel, NATO-Generalsekretariat. Ich hatte da noch so eine Wegwerf-E-Mail, so irgendwie bumsbiene69 oder sowas, @gmail.com. Und dann steht halt da irgendwie Absender-Generalsekretariat, NATO, hey, wir gucken uns deine Videos an, hast du nicht mal Bock, auf den NATO-Gipfel nach DC zu kommen und deine Community da mitzunehmen? Und ich so, ja, natürlich will ich das. Und daraus hat sich dann halt entwickelt, dass auch solche Institutionen auf mich aufmerksam geworden sind und ich halt dann Einblicke geben konnte, wie Politik denn jetzt konkret auf so einem Gipfel gemacht wird. Und ja, da bin ich dann heute dann irgendwann durch diese Videos in der Talkshow gelandet, durch die Talkshow dann bei diesem Buch und so sitze ich heute bei dir.
Wie war denn da so das Feedback auch aus der Bundeswehr intern heraus? Also sowohl von den Kameraden und Kameradinnen, die dann vielleicht sagen, so ist denn der, macht der jetzt nur noch Social Media oder warum dürfen wir das nicht? Und warum, ja. Und vielleicht aber dann auch weiter oben in der Hierarchie, die ja vielleicht auch erstmal ja überrascht vielleicht waren und das hat ja so auch, glaube ich, noch keiner davor in dem Ausmaß gemacht. Stelle ich mir wahrscheinlich in einem Laden, der nach festen Regeln funktioniert, vielleicht erstmal ein bisschen schwierig vor.
Da hast du eine sehr gute Vorstellung davon. Das Thema hat massiv polarisiert. Natürlich gab es Kameraden, die gesagt haben, ey, das ist eine sehr große Hilfe und wir finden das super spannend und du bist eine gute Stimme für uns. Am meisten berührt hat mich dann der Kommentar, den ich jetzt auch im Rahmen des Buches bekommen habe. Du hast uns eine Stimme gegeben, zu erklären, warum wir halt für Deutschland kämpfen. Weil es jeder Soldat wird ja konfrontiert mit der Frage, warum machst du das eigentlich? Und da ist halt schwer, irgendwie eine befriedigende Antwort zu finden, war es ja für mich auch. Und das war ja genau der Gedanke, den ich dann in dieser Talkshow hatte, wie kann ich dem ganzen Leben einhauchen? Und da halt diese Dankbarkeit zu verspüren, dass andere Kameraden sagen, danke, du hast mir die Worte gegeben, die ich selber nicht finden konnte, das war so für mich das Größte, das ehrenhafteste Feedback. Aber natürlich gab es halt auch Vorgesetzte oder Kameraden, die gesagt haben, was, sie sind Offizier, haben ein Mullet, mit dem sie rumrennen, machen sich einen Cut in die Augenbraue und sagen hier Digger und hier Bruder auf Social Media, das ist doch eines Offiziers nicht würdig, was machen sie überhaupt da? Also das hat natürlich genauso dort dann Kontroversität ausgelöst und so in beide Seiten polarisiert.
Wie nimmst du denn das Feedback auf Social Media wahr? Also es gibt wahrscheinlich viele, die finden das faszinierend und du zeigst ja vor allem auch viel, ich sage jetzt mal, was es so an Material gibt, wo man einfach auch mal so ein bisschen Blicke hinter die Kulissen bekommt, was es an von Flugzeugen über Drohnen und sonstiges so alles gibt. Und da gibt es sicher viele, die finden es gut. Und dann könnte ich mir vorstellen, gibt es aber auch Leute, die ja da von Kriegstreibern und wir brauchen das doch alles gar nicht und wir wollen mehr Pazifismus und eigentlich sollten wir gar keine Bundeswehr. Also ich könnte mir vorstellen, da kommt ja von der Seite wahrscheinlich auch ziemlich viel, oder?
Auch hier wieder eine sehr gute Vorstellungskraft, die du da mitbringst. Ich wollte mal anfangen, eigentlich eine Liste zu sammeln mit den Titeln, die man mir da gegeben hat. In so mein tägliches Brot ist ja auch sehr viel so Nachrichten und Newsvideos zu machen, wenn irgendwo ein neuer Krieg ausbricht, wenn irgendwas passiert, halt so ein bisschen zu erklären, warum passiert es gerade und wieso passiert es gerade. Und da beende ich dann auch meine Videos immer irgendwie mit einer neutralen Frage. Ich versuche grundsätzlich meine Videos neutral darzustellen, was nie möglich ist. Klar, schon allein meine Biografie sagt, dass ich voreingenommen bin. Ich versuche halt, das irgendwie objektiv darzustellen und dann den jungen Menschen das komplette Meinungsspektrum darzustellen. Also zu sagen, guck mal, Russland sieht es so, die NATO sieht es so, jetzt bitte bedien dich deines Verstandes und bilde dir eine eigene Meinung darüber. Und dann ist für mich negatives Feedback immer ein Zeichen, dass es funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Lass mich erklären, ich werde genauso irgendwie dann als Putin-Boy oder linke Socke, hat mich letztens einer genannt, beschimpft, aber genauso halt als Kriegstreiber oder Nazi. Also ich habe da Feinde auf beiden Seiten, auf beiden Lagern und das ist halt für mich die Bestätigung, okay, passt, wenn ich mir überall Feinde mache, dann muss ja irgendwas ausgewogen sein, dann habe ich keinen irgendwie zu sehr erfreut mit diesem Content, sondern dann wirklich einen Mehrwert geboten, um halt das komplette Ding darzustellen, sodass sich wirklich dann Menschen daran bedienen können und sich eine eigene Meinung bilden, weil das ist mir halt immer wichtig. Eigentlich ist es auf Social Media einfach zu performen durch Polarisierung oder Polarisation. Ich meine, früher hieß es immer Sex-Sells, jetzt ist es halt so ein bisschen Rage-Sells. Also wenn ich halt einfach sage, links ist blöd oder rechts ist blöd, das würden halt sofort Millionen Menschen anschauen. Wenn ich jetzt sage, hier links hat folgendes Gutes und folgendes Schlechtes und rechts hat folgendes Schlechtes und folgendes Gutes, dann wird mir von beiden Seiten wieder, ey, das Schlechte ist gar nicht so schlecht und das Gute von den anderen ist überhaupt nicht gut und sowas. Weißt du, dann ist es eigentlich nicht so erfolgreich, wie es hätte sein können. Aber es bringt halt meiner Meinung nach den Menschen mehr und da sehe ich mich halt mehr, dass ich den wirklich halt präsentieren kann, was ich wahrnehme, um denen dann dabei zu helfen.
Weshalb fällt es eigentlich immer noch so vielen Menschen so schwer zu verstehen, dass die Bundeswehr eben eine Verteidigungsarmee ist und keine Angriffsarmee und dass auch innerhalb der Bundeswehr und wahrscheinlich auch innerhalb der Politik ganz sicher es niemanden gibt, der sagt, wir fangen jetzt mal einen Krieg an, um Land einzunehmen oder sowas oder um Rohstoffe zu bekommen, sondern dass wir ja zuvorderst eben das Ziel haben, dieses Land zu verteidigen. Und dass das irgendwie ja notwendig ist. Also es kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ach, bei mir bricht eh keiner ein, also baue ich gar kein Türschloss in die Wohnung ein. Das wäre die gleiche Argumentation.
Ja, das ist auch, ich bin immer wieder überrascht. Ich stelle ganz oft an, habe immer so ein Quiz mitgebracht an die Schulen, habe gefragt, wer denkt ihr, schickt die Bundeswehr in den Einsatz? Und war halt immer dann das Thema hier Parlamentsarmee, dass eben unsere Abgeordneten, die gewählt wurden von uns, dass die dann über die Bundeswehr entscheiden und nicht irgendwie der höchste General oder nicht irgendwie der Präsident im Weißen Haus, sondern eben das Parlament. Und das ist dann oft für viele, ist ja eigentlich ein sehr demokratischer, sinnvoller Prozess. Das ist ja eine namentliche Abstimmung, wo dann die Abgeordneten sagen müssen, ja, nein, Auslandseinsatz oder eben vielleicht. Also ich kann das nachschauen, ich kann dementsprechend meine Stimme anpassen. Also das ist ja super demokratisch, haben nicht sehr viele Länder auf der Welt, dass es dort ja das Parlament entscheidet. In Frankreich, in Amerika kann der Präsident erstmal 3 Monate machen, was er will mit den Soldaten und überall einen Krieg vom Zaun brechen. Dann haben wir in Deutschland gleichzeitig in der Verfassung, ist bei uns im Grundgesetz drin verankert hier, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ein Angriffskrieg ist von vornherein her ausgeschlossen. Es geht einfach nicht mit unserem Grundgesetz. Und da kannst du halt, trotzdem hast du dann irgendwie Menschen, die Videos machen auf Social Media und dann halt irgendwie gegen die Bundeswehr oder für den Kriegsdienstverweigerung irgendwie aktivieren mit der Aussage, ja, Deutschland bereitet sich auf einen Angriffskrieg vor, was halt völliger Quatsch ist, weil die Verfassung das überhaupt nicht zulässt und sowas. Und da ist halt noch sehr viel, ja, da kann man noch sehr viel Informationen nach draußen bringen und halt ein bisschen aufklären, wie das bei uns denn alles so gehandhabt wird. Und das versuche ich ja so ein bisschen mit dem Buch und dem Projekt hier zu machen.
Wir sitzen hier in München. München war ja schon immer stark auch mit dem Thema Rüstung verheiratet, auch gerade was ja den Luftbereich vor allem auch angeht. Und über die letzten Jahre haben wir unfassbar viele Startups gesehen, die sich da auch entwickelt haben. Von Startups, die dann eher auf Dual Use gehen und bestehende Sachen eben auch militärisch nutzbar machen, bis hin zu wirklich super innovativen Startups, die ganz neue Sachen entwickeln, wie zum Beispiel Helsing. Hast du ja gerade erst auch ein Video gemacht über das Flugzeug, was die gebaut haben oder bauen gerade. Jetzt schimpfen wir ja die ganze Zeit immer, dass wir so langsam sind und so wenig innovativ und dann wird da irgendwie noch analog gefunkt und keine Ahnung. Wie siehst du denn diese Innovationskraft, die wir hier in Deutschland über die letzten Jahre auch gerade durch Startups und die Zusammenarbeit von Startups mit etablierten großen Unternehmen da entwickelt haben?
Ich finde immer diese Hintergrundgespräche mit solchen Unternehmen und neuen Startups aus der Defense-Bubble immer sehr super spannend und wenn die dann erzählen, was gerade in der Ukraine passiert und was dann für einen Unterschied ihr System machen und natürlich sind da halt Unternehmen auch, haben da auch natürlich monetäre und wirtschaftliche Hintergedanken, das ist jetzt hier mal gar nicht irgendwie ausgeklammert, aber da bin ich schon immer fasziniert, wie viel man dann doch durch Technik irgendwie erleichtern kann. Wir sehen jetzt gerade zum Beispiel die Ukraine, die so ein bisschen an Momentum wieder gewinnt und Russland, die gerade Momentum verliert, einfach nur, weil Elon Musk sich entschieden hat, hier Starlink in Russland auszuschalten und jetzt halt nur noch den Ukrainern zur Verfügung stellt. Das ist halt für die sehr unangenehm für die russischen Streitkräfte derzeit. Und da merkt man halt durch Technologie, wie das halt dann sehr vereinfacht werden kann. Und ich würde gar nicht sagen, dass das gerade langsam ist, das hat jetzt schon so sehr an Fahrt aufgenommen, ganz im Gegenteil, da wird ja sogar oft Vorwürfe gemacht, dass es jetzt zu schnell geht. Wir hatten jetzt das Fregattenprojekt mit mehreren Milliarden, das jetzt gecancelt wurde, wo wir jetzt auf riesigen Mengen Geld, die schon investiert wurden, irgendwie die verloren gegangen sind. Also ich will jetzt zu dieser Zeit wirklich kein Politiker sein, weil es gerade ein Ritt auf der Rasierklinge ist, irgendwie zu entscheiden, wir brauchen schnell genug eine verteidigungsfähige Bundeswehr, so ein Merz, der sagt hier, whatever it takes, es muss das Zeug jetzt rankommen, die Leute müssen ausgerüstet werden, gleichzeitig halt diese Unmengen an Geldern, hier Infinite Money Glitch, den wir mit dem Aushebeln der Schuldenbremse da geschaffen haben für Rüstungsausgaben, das sind ja, weißt du, ich denke an meine Tochter und stelle mir vor, Mann, oh Mann, das Geld hätte alles irgendwie für ihre Zukunft investiert werden können, geht jetzt da rein, also das ist derzeit wirklich nicht einfach, dort als Politiker sich irgendwie dort auf dieser Rasierklinge zu bewegen, da will ich echt nicht tauschen.
Ich habe Helsing gerade schon angesprochen, autonomer Kampfjet. Wir sehen generell viel mehr KI im Einsatz. Wir sehen, gerade wenn wir auch in die Ukraine schauen, unfassbar viele Drohnen, unbemannte Drohnen, die von Einwegdrohnen, die irgendwo quasi dann reindonnern und Dinge explodieren lassen, vereinfacht gesagt, bis hin zu Aufklärungsdrohnen und alles Mögliche. Drohnen, die autonom fliegen können, Drohnen, die ferngesteuert werden. Drohnen, die remote funktionieren, Drohnen, die Glasfaser hinterher sich herziehen, um nicht gestört werden zu können.
Das neue Ding ist hier die unbemannten hier Drohnen, die am Boden fahren, die dann eine Glasfaserdrohne obendrauf transportieren, um die halt dann näher ans Ziel zu fahren und dann startet von da die Glasfaserdrohne.
Auch spannend. Ja, wie siehst du denn das Thema künstliche Intelligenz in dem Kontext? Also es ist ja... Ich stelle mir mal vor, wenn wir so weitermachen, dann stehen wir, findet Krieg eigentlich nur noch auf Displays statt in der Steuerung und dann explodieren irgendwo Dinge und im besten Fall entscheidet noch ein Mensch darüber, wann das Ding explodiert und wann nicht.
Ja.
Und aber auch da, es ist ja was anderes, wenn du als Soldat an der Front stehst und auch irgendwie eine Beziehung dazu hast, was du da tust. Oder ob du so ein bisschen wie in einem Computerspiel an irgendeinem Bildschirm mit einem Joystick sitzt und das alles irgendwie abstrakter ist.
Ja.
Also wir sehen es ja schon im Kleinen an uns selbst, wie wir wie Menschen in sozialen Netzwerken ohne Filter kommunizieren und viel direkter werden und sich Dinge trauen, die sie vielleicht gar nicht machen würden, wenn sie jetzt vor der Person sitzen.
Mittlerweile auf LinkedIn sogar mit Klarnamen. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ey.
Richtig, ja. Es ist völlig verrückt. Und ist das nicht auch eine Gefahr, dass dann Dinge passieren, die man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man die Person, das Gebäude, die Menschen vor sich sieht und es dann aber ja einfacher macht und es auch alles irgendwie vielleicht nicht mehr so schlimm ist, wenn ich die Distanz habe. Also wo schlägt da dein Herz mit künstlicher Intelligenz und auch dieser ganzen Digitalisierung von Kriegsführung sozusagen?
Ja, 100%. Das ist so ein wichtiges Thema mit massiven ethischen Implikationen und sowas. Und das ist auch wirklich, da darf man sich's nicht zu leicht machen, weil es geht halt um Menschenleben und um das Leben dann der eigenen Leute. Lass mich mal so ein bisschen aufbröseln, wo wir da stehen. Also grundsätzlich, man sieht in Russland und China zum Beispiel, die forschen sehr stark in die Richtung, dass es komplett automatisiert ist. So im Westen, Amerika und wir, Europa, wir forschen noch sehr in die Richtung, dass es halt unterstützt durch autonome Systeme. Also du hast jetzt Helsing zum Beispiel angesprochen, dieser KI-Kampfjet sozusagen, das ist ja gerade so das heiße Thema, da versucht jeder gerade diesen begehrten Platz zu bekommen. Die Amerikaner sind uns da ein bisschen voraus, haben die Ausschreibung jetzt schon raus für den neuen KI-Kampfjet. Und da geht es halt darum, dass dann ein Eurofighter-Pilot beispielsweise halt noch 5 oder 10 kleine KI-Kampfjets an seiner Seite hat und die halt dann für spezielle Missionen dann losschicken kann, sei es jetzt stark umkämpfte Räume, um sein eigenes Leben nicht zu riskieren oder die ihn einfach dann unterstützen mit Aufklärung und so weiter. Also wir gehen da noch sehr in die Richtung, dass Maschinen uns unterstützen, aber noch mit dem Mensch zusammenarbeiten. Also wir kommen aus diesem, man nennt es dann den Human in the Loop, wo immer ein Mensch noch innerhalb dieser Kill Chain, wie es heißt, also du klärst irgendwas auf, du bekommst ein Ergebnis digital irgendwie geliefert und dann musst du halt irgendeinen Knopf drücken, dass ein Wirkmittel irgendwie dann losgeschickt wird. Das ist halt dann der Human in the Loop, der wirklich noch diesen Knopf drücken muss. Und da ist halt klar, die Verantwortung ist 100% beim Menschen. Das kann man nicht abwälzen an die KI, weil genau das ist das Gefährliche und das Ethische, wenn man dann irgendwann sagen kann, ja, wer ist denn jetzt schuld? Da ist jetzt irgendwas kollateral kaputt gegangen, keiner kann was dafür, die KI ist halt schuld daran. Also das will man vermeiden. Jetzt geht man so ein bisschen mehr in die Richtung, Human on the Loop. Man hat erkannt, wenn jedes Mal ein Mensch da ist, der diesen roten Knopf drücken muss, ja, und es war halt vor allem eine Erkenntnis Russland-Ukraine, am Endeffekt ist halt der schneller entscheidet, ist der überlebt. Ja, und dann ist es halt schon auch schnell die Frage, okay, wie mache ich das jetzt? Deswegen Human on the Loop, wo der Mensch jetzt nicht mehr den roten Knopf drücken muss, sondern der ist halt die ganze Zeit gedrückt. Er hat halt nur die Möglichkeit, das zu unterbrechen oder halt reinzugehen und zu canceln. Das hat man dann Anfang in der Ukraine dann so gemacht. Aber auch dann hat man erkannt, oh krass, wenn wir jetzt hier Striche rechts und links Russland, Ukraine machen, sind wir mit Human on the Loop immer noch hinten dran, weil immer noch die das nicht automatisiert wird, sondern es wird halt nur, jetzt hast du 3 Sekunden Zeit, irgendwie den Befehl zu stoppen, läuft und dann fertig, wenn du es nicht unterbrochen hast. Was die Ukraine jetzt macht, das klingt krass, aber man muss halt jetzt auch sehen, die verteidigen sich gerade in einem konventionellen Krieg. Da arbeitet man jetzt sowas mit, man nennt es halt Killbox. Dann wird halt ein Bereich wirklich dann auf dem Land irgendwie ausgewählt, wo man weiß, da sind keine Zivilisten mehr, die wurden alle evakuiert. Alles, was sich da bewegt, sind nicht mehr eigene Kräfte, sondern halt nur noch feindliche Kräfte. Und wenn die KI da was sieht, dann ist da kein Mensch mehr beteiligt, sondern das geht halt dann da rein und fertig. Ja, und so weit sind wir. Das kann man jetzt in einem deutschen oder einem Bündnisfall-Szenario ist es unvorstellbar, dass wir das irgendwie machen würden, weil wir nie wüssten, was sind da noch für Menschen und sowas und die ethischen Bedenken. Wo ich dann aber immer ins Schwitzen komme, ist halt, also was ist uns wichtiger? Wollen wir halt sagen, ja, wir sind moralisch und ethisch überlegen, weil wir noch diesen Knopf drücken, aber dafür sterben halt unsere Frauen und Männer da wie die Hunde und verbluten in irgendwelchen Schützengräben. Oder welchen Weg gehen wir da? Also das ist für mich eine sehr schwierige Entscheidung, wo ich echt noch keine abschließende Antwort gefunden habe.
Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil wenn wir jetzt China als Beispiel nehmen und die zum Beispiel an einer vollautonomen Armee arbeiten, in der eben nicht mehr viel an Menschlichkeit im Prozess ist, sondern das wirklich komplett durchdigitalisiert und automatisiert ist, da haben wir ja eigentlich gar keine Chance mehr. Das heißt, am Ende sind wir genau an dem Dilemma, dass wir sagen, okay, sind wir jetzt hier eben der Moralapostel und die Ethik durchgespielt haben, aber dafür alle sterben oder halt eben nicht. Also oder müssen wir es dann auch so machen wie die, damit wir überhaupt verteidigungsfähig bleiben. Und das ist, glaube ich, eine Spirale, die könnte da sehr unangenehm werden, weil selbst wenn wir uns irgendwie innerhalb der NATO oder alle westlichen Länder oder wie auch immer darauf einigen, dass wir sowas nicht machen, hilft uns ja im Zweifel dann trotzdem nicht, weil irgendjemand wird es machen.
Ja, wir sehen es auch gerade, wir hatten ja vorhin schon Finnland und skandinavische Länder, die aus diesem, wie heißt es, ich glaube, Ottawa-Abkommen, wo man damals sich verpflichtet hat als westliche Länder, Antipersonenminen, also so kleine Minen, die wirklich halt gegen Menschen gerichtet sind. Da hat die Bundeswehr oder Deutschland ist ja auch dabei, damit wollen wir nichts zu tun haben, aber die skandinavischen Länder sind halt jetzt der Reihe nach da ausgetreten und um dann diese Grenzen zu Russland zu schützen, da wird ja auch massive Zäune aufgebaut, da hat man halt dann sich das Recht wieder genommen, dort Antipersonenminen einzusetzen. Und das kann man halt jetzt ächten oder man kann halt sehen, dass das eine effektive Verteidigung ist. Ist halt schwierig zu sagen. Aber das Problem ist halt, dann geht da ein Kind spielen und sieht so eine Schmetterlingsmine oder sowas, fasst die an und verliert ihren Arm. Also ist ja in Afghanistan und in Mali andauernd passiert und das willst du ja eigentlich auch nicht. Also es ist wirklich keine einfache Entscheidung.
Wenn du so auf die Weltlage schaust und alles, was auch die letzten Jahre passiert ist, blickst du denn, ich sage jetzt mal bewusst nicht Optimismus, sondern red von Zuversicht, aber blickst du denn mit Zuversicht in die Zukunft, glaubst du oder hast du die Hoffnung, dass wir diese ganzen Konflikte, die da überall gerade aufploppen und eskalieren, vielleicht doch irgendwann mal in den Griff bekommen und uns darauf einigen, dass Menschen töten für irgendwelche wirtschaftlichen oder geopolitischen Interessen nicht so cool ist? Oder wird es eher schlimmer?
Ja, ich wünsche mir halt eigentlich will ich die Pippi-Langstrumpf-Welt, in dem es halt keine Bösen gibt und auch keine Bücher zur Bundeswehr braucht und auch kein Content-Creator zur Bundeswehr und keine Bundeswehr überhaupt. Das will ich halt. Leider ist es halt nicht so. Und das wäre halt jetzt naiv, das irgendwie zu glauben, es ist okay, immer noch Pazifist zu sein und sowas. Aber denk halt nicht, dass es jeder Mensch auf der Welt dann diese Meinung auch annehmen wird und das nicht ausnutzen wird, wenn du dieser Meinung bist und dich deswegen in Ruhe lässt. Also das wäre halt dann eine falsche, naive Vorstellung. Leider ist es nicht so. Es passiert gerade so viel. es ein Krieg nach dem anderen im Monatstakt. Also es sind wirklich die Jahrhundertereignisse, die jetzt halt ständig passieren, sodass es halt noch nicht mal mehr irgendwie eine Schlagzeile wert ist, wenn wieder irgendwo ein neuer Krieg ausbricht. Also irgendwie nimmt da die Geschwindigkeit zu und dann haben Länder auch Interesse daran und dann, ich will jetzt auch nicht schwarz malen in die Zukunft. Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, wie jetzt der Westen auf die Aggression in Russland schon mal reagiert hat. Ich glaube, das hat sich Putin auch anders vorgestellt. Die NATO könnte ihm eigentlich eine Dankeskarte schicken, weil keiner hat die NATO so sehr geeint wie Putin vorher. Also das ist auf jeden Fall, dass wir da geschlossen reagiert haben. Ich meine, wir haben ja heute noch Desinformationskampagnen und sowas überall in Europa aus Russland, um uns zu trennen und zu spalten. Und bis jetzt hat es noch keiner geschafft, uns zu trennen und zu spalten. Also das macht mir schon Hoffnung, dass wir da als Gesellschaft und als Gemeinschaft noch irgendwie zusammenstehen. Aber gleichzeitig passiert halt so viel. Und das Schlimme, also der Main Boss ist ja immer noch, das schwebt noch so ein bisschen über alles. Das wäre halt dann Amerika und China im Indopazifik. Und wir haben jetzt nur mal kurz geschmeckt, was es kostet, wenn irgendwie die Straße von Hormuz irgendwie gesperrt ist und dann hier die Spritpreise durch die Decke gehen. Und China ist ja weitaus wichtiger für uns als der Mittlere Osten. Also ich glaube, da können wir uns noch gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Und ich bin da einfach, ja, also ich sage es ganz ehrlich, Taiwan ist gerade auf meiner Urlaubsliste ganz weit oben, weil ich nicht sicher bin, wie lange ich da noch hingehen kann. Aber ich möchte es unbedingt mal gesehen haben mit meiner Tochter. Ich hoffe natürlich, es kommt nie dazu. Und ich hoffe auch, dass ich nie dann jetzt in meinen 6 Jahren als grundbeorderter Reservist irgendwie eingezogen werde. Aber sagen wir es so, es würde mich auch nicht mehr schockieren, wenn es doch passiert.
Ich habe vorhin ja schon, oder wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du bist ja bei der Bundeswehr jetzt raus. Wo siehst du denn deine persönliche Mission für die nächsten Jahre? Also du bist natürlich weiter auf TikTok und Co. unterwegs, machst eine Menge Content, deine Reichweite wächst und wächst. Wie siehst du denn da so die Zukunft für dich selber?
Also ganz raus bin ich nicht. Meine Frau hat sich gefreut, als ich die Bundeswehr verließ, dass endlich die 4 dicken Kampftragetaschen aus dem Keller herausgeräumt werden und Platz gemacht wird für die Frühlingsdekoration. Als ich dann ausgekleidet wurde, hatte ich dann zum Verdruss meiner Frau immer noch 2 volle Kampftragetaschen mit 5 Paar Kampfstiefeln dabei, die jetzt da weiterhin bei uns im Keller sind, weil ich jetzt eben für die nächsten 6 Jahre jederzeit abgerufen werden kann, falls was passiert. Das heißt, ein Fuß ist immer noch dabei jetzt die nächsten 6 Jahre. Aber in der Zwischenzeit oder parallel dazu ist halt jetzt klar, der Eid hört nicht auf, der bleibt ein Leben lang. Mein Wirkungsraum ist halt jetzt woanders. Ich versuche halt jetzt weiterhin über dieses Thema mit Leuten zu reden, im Gespräch zu bleiben, weil es ist halt so, und das ist ein schöner Kreis zum Anfang, Sicherheit ist halt nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Und Sicherheit ist nicht alles, aber alles ist irgendwie nichts ohne Sicherheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt darüber reden. Und da hoffe ich, mit dem Beitrag, mein Buch, mit dem Content und diese Gespräche mit dir, das mich sehr gefreut hat, als einen kleinen Beitrag dazu zu leisten.
Dann wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.